Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer und mit der großen Frage, welches Ziel hat die Bundespolitik für Deutschland als Sportnation? Es geht um einen Aufbruch, Bewegung in der Breite der Gesellschaft und es geht um Spitzensport. Im Koalitionsvertrag klangen die Pläne der Ampel groß. Einen Entwicklungsplan Sport sollte es geben für Sportstätten, ein Sportfördergesetz für eine neu gedachte Spitzensportförderung aus einer Hand, nämlich aus der einer unabhängigen Sportagentur, die über das Steuergeld entscheidet, was dafür den Sport in Deutschland verteilt wird. Jetzt ist die Hälfte der Legislaturperiode um. Arbeitsgruppen aus Sport und Politik haben gearbeitet und das Ergebnis: Das Bundesinnenministerium zieht den Entwurf für einen Sportentwicklungsplan zurück. Auch nach lauten Protesten aus dem Sport. Und auch bei den Plänen des BMI für die Spitzensportförderung stellt sich der Deutsche Olympische Sportbund jetzt lauthals quer. Er sagt zum Beispiel, der Entwurf für ein Sportfördergesetz gefährde die Ziele der Spitzensportreform. Was ist da los zwischen Sport und Bund? Sprechen wir heute drüber mit dem Mann, der auf Arbeitsebene für die Inhalte des Bundesinnen- und Sportministeriums verantwortlich ist, Steffen Röke, Abteilungsleiter Sport im BMI. Schön, dass Sie da sind, Herr Röke.
Ja, hallo, ganz vielen Dank für die Einladung.
Sie wollen viel bewegen im Sport im Bundesinnenministerium. Stehen Sie jetzt gerade statt vor dem großen Wurf in Spitzen- und Breitensport eher vor einem Scherbenhaufen?
Sie wird es nicht überraschen, dass das nicht meine Deutung ist. Nein, wir haben wichtige Vorarbeiten geleistet. Sie haben große Projekte angesprochen. Wir haben den Prozess für einen entwicklungsbaren Sport auf den Weg gebracht. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sport und Bewegung für die Menschen in Deutschland wichtig ist. Wir wollen die Voraussetzungen dafür, dass mehr Menschen in Deutschland die Chance haben, sich sportlich zu betätigen, verbessern. Wir haben in vielen Arbeitsgruppen darüber nachgedacht und eine wichtige Vorarbeit geleistet. Diese Vorarbeiten werden wir demnächst auf dem zweiten Bewegungsgipfel der Bundesregierung auch vorstellen. Vielen Dank an die Arbeitsgruppen, die da hervorragende Arbeit gemacht haben. Insofern ist das ein Zwischenschritt, bevor wir dann als Bund auch unseren eigenen Entwicklungsplan Sport auf den Weg bringen. Und auch beim Sportfördergesetz und der Reform der Spitzensportförderung in Deutschland, die wir uns vorgenommen haben, haben wir keine kleinen Schritte gemacht. Wir haben nämlich das erste Sportfördergesetz der Bundesrepublik Deutschland in einem Entwurf auf den Tisch gelegt, um dies jetzt zunächst mit den Ressorts innerhalb der Bundesregierung abzustimmen. Dort wird zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die gesellschaftliche Bedeutung von Sportförderung beschrieben. Dort werden transparent und klar die Förderbereiche benannt. Und dort wird auch ein neuer und ein moderner Weg beschritten, indem wir nämlich eine neue unabhängige Sportagentur schaffen.
Ja, Herr Röke, wir kommen auf den Sportentwicklungsplan später in dieser Sendung noch zu sprechen. Lassen Sie uns doch mit dem Sportfördergesetz anfangen. Das ist das jüngste Ereignis sozusagen, dieser Referentenentwurf, der tatsächlich auch für lautes Aufbäumen im DOSB gesorgt hat. Der DOSB-Präsident Thomas Weikert, der wird zitiert mit den Worten: Für den organisierten Sport in Deutschland ist das nicht akzeptabel. Wie können Sie sich das nach monatelanger, auch gemeinsamer Vorarbeit in Arbeitsgruppen erklären?
Also ich bin, glaube ich, jetzt die gänzlich falsche Person, um den DOSB zu erklären.
Nö, aber Sie sind ja derjenige, der auch mitarbeitet an diesem Vorhaben der Koalition.
Ja, sehr gerne versuche ich das mal. Fakt ist in der Tat, dass wir uns zunächst einmal in einer Bestandsaufnahme angeschaut haben, was machen eigentlich andere Nationen außerhalb Deutschlands in der Spitzensportförderung möglicherweise besser als wir. Und da haben wir insbesondere auch in Länder geschaut wie Österreich oder die Niederlande oder Norwegen, die verhältnismäßig kleiner sind, aber verhältnismäßig, wenn man ehrlich ist, auch mehr Medaillen holen als wir. So, und ich glaube, da ist unsere Aufgabe sehr sorgfältig sorgfältig auch als Bund, der für die Spitzensportförderung zuständig ist, darüber nachzudenken, wie können wir dort besser und effizienter werden. Demzufolge hat sich diese Koalition darauf verständigt, eine unabhängige Sportagentur zu schaffen. Das machen nämlich alle diese drei Länder auch so. Das soll eine transparentere, eine unbürokratischere und auch eine Förderung aus einer Hand ermöglichen, indem, sage ich mal, Verwaltungselemente, aber auch sportfachliche Elemente gemeinsam und strategisch dort betrachtet werden.
Das kann ja eigentlich nicht für Aufbäumen gesorgt haben, weil wenn ich mich richtig erinnere, seit es die Spitzensportreform gibt, zumindest auch dann angedacht, weitergedacht, sträuben sich ja auch Personen aus dem Sport gegen diese wachsende Bürokratie. Und genau diese Agentur, diese unabhängige Sportagentur, die ist ja durchaus auch mit Wohlwollen kommentiert worden, als das Ganze losging. Also warum kommt man jetzt an diesen Punkt, an dem sich der Sport da so querstellt?
Absolut. Dafür gibt es und gab es auch viel Wohlwollen und das hat auch gute Gründe, weil wir nämlich der Überzeugung sind, damit den Medaillenrückgang im deutschen Sport nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig stoppen zu können. Wir haben natürlich diese Konzeption über eine solche Sportagentur uns nicht im stillen Kämmerlein ausgedacht, sondern wir haben die abgestimmt mit dem organisierten Sport und wir haben die auch abgestimmt mit den Ländern auf Sportministerkonferenzen. Dort ein 75-seitiges Feinkonzept vereinbart, in dem wir die klaren Ziele, nämlich auch Entbürokratisierung, aber auch die Unabhängigkeit der Agentur festgeschrieben haben. Und ich bin da sehr klar der Auffassung, genau diese Ziele haben wir auch in unserem Sportfördergesetz so verankert.
Das ist ja genau der Knackpunkt. Also es gibt diese lange Vorarbeit, dieses gemeinsame, vielleicht ja auch mühevoll aufgebautes Vertrauen zwischen Sport und Bund. Wenn man jetzt aber die Reaktionen liest auf diesen Entwurf des Gesetzes, das da jetzt eingebracht wurde, muss man dann sagen, das mühevoll aufgebaute Vertrauen ist da irgendwo unterwegs verschütt gegangen?
Nein, also von unserer Seite aus würde ich das zunächst mal sportlich betrachten. Wir haben jetzt in der Überzeugung, die gemeinsamen Verabredungen dort nahezu 1:1 umgesetzt zu haben, einen sogenannten Referentenentwurf in die Ressortabstimmung gegeben. Das ist das normale Verfahren. In diesem Ressortabstimmungsverfahren gibt es, sobald die anderen Ressorts dort zugestimmt haben, innerhalb der Bundesregierung auch eine Länder- und Verbändebeteiligung. Und dann wird es natürlich auch nochmal Argumente geben, die möglicherweise ja auch der DOSB vorbringt. Wir sind dazu bereit, diese Argumente auch nochmal konstruktiv in diesem Prozess zu fördern. Also insofern ist das, sehe ich das sportlich.
Aber wieso dann ein langwieriger Prozess im Vorfeld?
Es geht bei solchen Prozessen, insbesondere im Sport. Ich habe die Einmaligkeit dieses Vorhabens ja beschrieben. Das ist keine triviale Reform, das ist auch keine kleine Reform. Das ist noch einmal das erste Sportfördergesetz der Bundesrepublik Deutschland. Es ist zum ersten Mal, dass man so etwas wie eine völlig neue Institution schafft. Das sind natürlich Vorgänge, wo naturgemäß möglicherweise Regierung und auch organisierter Sport, genauso wie in anderen politischen Prozessen, Verbände, die daran beteiligt sind, ihre eigenen völlig legitimen und sachlichen Interessen haben. Den werden wir nochmal auch im Rahmen der Verbändebeteiligung Gehör verschaffen. Die werden wir auch konstruktiv prüfen. Und natürlich geht es auch um Macht. Der DOSB hat natürlich auch angemahnt, dass nach seiner Vorstellung das BMI in dem Stiftungsrat, also diese neue Agentur, die wir dort schaffen, soll eine Stiftung öffentlichen Rechts werden. Das ist bei einer Stiftung üblich, dass es einen Stiftungsrat gibt, der über die strategischen Leitlinien auch dann befinden kann und sich zweimal im Jahr dazu trifft, dass in diesem Stiftungsrat nach den Vorstellungen des DOSB, des BMI und der Bund ein zu hohes Stimmengewicht hat. Das hat der DOSB kritisiert und das ist ein natürliches Kritisieren, weil er sich mehr Mitspracherecht erhofft. Wir aber auch natürlich an Zuwendungsrecht und haushaltsrechtliche Fragen gebunden sind. Und natürlich muss man hier auch sagen, es geht um nahezu 100% Bundesmittel, Mittel der Steuerzahler, die über den Deutschen Bundestag da für die Spitzensportförderung zur Verfügung gestellt werden. Und da ist es das normale Verfahren, dass der Bund, der dazu via Bundestag auch demokratisch legitimiert ist, natürlich ein gewisses Mitspracherecht behält.
Gewisses Mitspracherecht heißt jetzt in dem Fall, das BMI hat nach der jetzigen Skizze ein Vetorecht in dieser Stiftung, wenn es darum geht, dass es ja am Ende auch um fachliche Entscheidungen geht.
Ja, das würde ich gerne etwas präzisieren wollen. Es gibt einen Stiftungsrat nach dem derzeitigen Entwurfsstand, in dem es 18 Sitze gibt. Von diesen 18 Sitzen besitzt 9 der Bund, 4 das BMI und 5 der Deutsche Bundestag, also schon aufgeteilt, weil eben auch der Haushaltsgesetzgeber da sehr maßgeblich beteiligt werden soll, denn der Haushaltsgesetzgeber, das ist letztendlich derjenige, der Deutsche Bundestag, der über die Mittelvergabe auch entscheidet. Und ja, bei Stimmengleichheit in diesem 18-köpfigen Gremium, dann entscheidet die Stimme des Bundes. Das ist allerdings normales Stiftungsrecht, dass bei einer Stimmengleichheit dann eben irgendwer auch entscheiden muss. Und wenn ich das abschließend noch ergänzen darf, es gibt auch ein Sportfachbeirat als Gremium innerhalb der Sportagentur. Und dort ist es wiederum genau umgekehrt. Dort gibt es auch eine Stimmengleichheit, aber dort entscheidet eben auch entsprechend der fachlichen Kompetenzen Sportfachbeirat, der vor allem auch in sportfachlichen Fragen berät. Dort entscheidet bei Stimmengleichheit dann eben die Stimme des organisierten Sportes.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Röke, Sie haben ja die Machtfrage angesprochen, dann geht es jetzt schon darum, dass man sagt, auf Ihrer Seite, wenn man das so benennen kann, hört her, wir geben hier das Geld, wir wollen dieses Kompetenzgerangel so nicht mehr haben, wir haben jetzt am Ende das Sagen, weil wir geben schließlich auch das Geld.
Also das ist keine reine Machtfrage, sondern es ist auch eine rechtliche, eine zuwendungsrechtliche Frage und auch eine Frage der Bundeshaushaltsordnung. Wir müssen hier zum jetzigen Standzeitpunkt der Debatte auch recht vorsichtig sein, weil solche Fragen zum Beispiel, und da sind wir auch recht froh drüber, auch nochmal vom Bundesfinanzministerium zum Beispiel im Rahmen der Ressortabstimmung geprüft werden. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, was die Kolleginnen und Kollegen dort noch dazu sagen werden.
Der angesprochene DOSB-Präsident Thomas Weikert, der hat in seiner Erklärung auch nochmal gesagt, man werde sich den skizzierten Fesseln des Bundes im weiteren Verfahren entgegenstellen. Und er hat die Sinnhaftigkeit des ganzen Projekts in Frage gestellt. Und Olaf Tabor, der Leistungssportdirektor des DOSB, wirft dem BMI für den Entwurf zum Sportfördergesetz fachliche Unzulänglichkeiten vor. Im Interview im Deutschlandfunk. Haben Sie den Fehler dann trotz der ganzen Arbeitsgruppen gemacht, dass Sie den anderen Stakeholder, wie man das heute so nennt, einfach nicht genug mitgenommen haben? Am Ende brauchen Sie den DOSB doch.
Also ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir hier einen guten Schritt für den deutschen Sport machen. Ich glaube, da sind wir auch alle gemeinsam in der Verantwortung. Auch der DOSB wird ein großes Interesse daran haben, die Sportförderung, Spitzensportförderung in Deutschland möglichst modern, möglichst transparent, möglichst so aufzustellen, dass Athletinnen und Athleten gute Chancen haben, aus Deutschland Medaillen zu holen. Darum geht es im Übrigen auch. Und ich will durchaus auch einmal darauf verweisen, dass es ja nicht nur den DOSB hier als Stakeholder gibt, auch die Sporthilfe beispielsweise, die mit ihren mehreren tausend Athleten den Entwurf begrüßt hat. Es gibt auch die Stimme von Athleten Deutschlands, der Organisation des eingetragenen Vereins, das ein Sprachrohr von Athletinnen und Athleten in Deutschland ist, die im Übrigen zum ersten Mal auch in diesem Prozess, in diesem Reformprozess mit am Tisch saßen und mit diskutiert haben, weil wir ganz klar gesagt haben, wir dürfen nicht immer nur über Athletinnen und Athleten diskutieren, wenn wir Verbesserungen für sie erzielen sollen, sondern wir müssen sie mit an den Tisch holen. das war uns immer ganz wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt weniger über irgendein Gerangel Macht und Zuständigkeiten reden können, sondern darüber, was wir da tatsächlich bewirken können. Denn wir können nämlich wirklich auch mit diesem Gesetzentwurf eine Entbürokratisierung im Sport erreichen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentliches Anliegen des DOSB gewesen. Wir reden nämlich jetzt hier zum ersten Mal, es steht klar in dem Gesetz drin, über die Möglichkeiten von überjährigen Förderungen. Wenn Verbände sagen, ich habe im nächsten Jahr eine Weltmeisterschaft und in diesem Jahr keine. Ich möchte im nächsten Jahr 2 Trainingslager machen und in diesem Jahr vielleicht keins. Dann können Sie zum ersten Mal, das ist klar in dem Gesetz geregelt, Gelder in das darauffolgende Jahr verschieben. Das gibt Ihnen mehr Flexibilität. Eine Forderung, die aus den Spitzensportverbänden immer wieder an uns herangetragen ist. Sie können disziplinenübergreifend auch Gelder verschieben. Wenn Sie sagen, ich brauche in diesem Jahr mehr Geld für die Speerwerfer, weil die haben jetzt große Chancen, da eine Medaille zu machen und im nächsten Jahr brauche ich vielleicht mehr Geld für die Diskuswerfer, weil die mehr Chancen haben, da was zu machen, dann können sie diese Gelder disziplinübergreifend verlagern, so wie sie das für richtig halten. Wir geben mehr Vertrauen und mehr Flexibilität für die Spitzensportverbände und das ist eine riesige Chance, die in diesem Gesetz innewohnt. Wir können die Debatte und sollten die Debatte jetzt weiter miteinander führen. Wir sind sehr dazu bereit.
Entbürokratisierung haben Sie angesprochen, Synergien ist klar, wenn so eine zentrale Agentur dann irgendwann mal steht, dann werden wahrscheinlich verschiedenste Ebenen irgendwie zusammenrücken und das Ganze soll ja dann auch irgendwie gebündelt und ja auch digitalisierter ablaufen. Trotzdem, wenn wir jetzt noch mal drauf schauen, wie groß dieser Wurf gerade ist, wie verheißungsvoll die Spitzensportreform gerade aussieht, dann würde ich ganz gerne auch durchaus inhaltlich noch mal nachfragen, was entgegnen Sie denn den Beobachtern, die jetzt schon wieder den Eindruck bekommen, dass die Spitzensportreform wieder einmal gescheitert ist?
Also ich würde sagen, dass wir so weit in dem Reformprozess, der ja mittlerweile wahrscheinlich schon so ungefähr 10 Jahre dauert, wenn man alles dazu zählt, dass wir so weit noch nie waren. Wir hatten noch nie ein Spitzensportförderungsgesetz auf dem Tisch liegen. Wir hatten noch nie Integritätskriterien, Leistungskriterien klar in einem Gesetz verankert. Wir hatten noch nie gesetzlich Entbürokratisierung verankert. Wir hatten noch nie ein Digitalisierungsprojekt auf dem Weg, das wir zum Beispiel derzeit auch mit dem Bundesverwaltungsamt planen. Wir waren noch nie so weit und ich glaube, auch alle sportpolitischen Sprecher der Ampelfraktion im Deutschen Bundestag gelesen zu haben am vergangenen Freitag, die allesamt diese Gesetzesreform begrüßt haben. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Das geht jetzt in das normale Abstimmungsverfahren, was ein Gesetz so vor sich hat. Das dauert in der Regel ungefähr ein Jahr. Aber ich bin optimistisch, dass wir dieses Gesetz in ungefähr einem Jahr verabschieden können. Und dann haben wir die Grundlage für einen neuen Weg der Spitzensportförderung, die es in Deutschland so noch nie gab.
Sie haben jetzt schon die Handelnden aus den Ampelfraktionen genannt. Trotzdem möchte ich Ihnen noch eine Stellungnahme entgegenhalten, ja durchaus auch inhaltlich, vom Vorsitzenden der Sportministerkonferenz, Joachim Herrmann von der CSU, also nicht Teil der Ampelfraktionen aus Bayern. Er sagt, die Bundesregierung stellt Deutschlands ins sportpolitische Abseits. Es fehlen nicht nur zusätzliche Investitionen. Für mehrere Projekte hat die Bundesinnenministerin offensichtlich haushaltspolitisch überhaupt keine Rückendeckung. Ihre Replik?
Meine Replik ist, dass ich gar nicht bei dem parteipolitischen Geplänkel, das natürlich ein Unionsvertreter aus Bayern es möglicherweise als seine Aufgabe begreift, eine Ampelregierung in Berlin zu kritisieren, verharren würde, sondern meine Kritik ist, dass die Förderung des Spitzensportes in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist, dass wir auch im vergangenen Haushalt wieder bei ungefähr 300 Millionen Euro lagen, dass das als Plateau gab es da mal 180 Millionen. Man sieht darin einen sprunghaften Anstieg der Spitzensportförderung. Es gibt sehr viele Mittel. Es ist nicht nur alles eine Frage des Geldes. Auch das haben wir beim Blick ins Ausland gesehen. Es geht auch um Effizienz und um guten Mitteleinsatz. Und Natürlich ist für uns jeder Euro und aus meiner Sicht jeder Euro, der in den Sport investiert ist, gut investiert. Man muss allerdings auch sagen, dass Herr Herrmann doch als Vertreter einer Partei auftritt, die sich ja gerade auch für die Schuldenbremse stark macht. Und wenn man die Schuldenbremse einhalten will, dann heißt das eben auch, dass man mit den Mitteln haushalten muss, die einem zur Verfügung stehen.
Auch übrigens aus einer Partei, deren Bundessportminister vor einigen Jahren mal einen goldenen Plan für Sportstätten angekündigt hat. So viel am Rande, dazu kommen wir aber gleich noch zu dem Entwicklungsplan Sport. Ja. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, momentan sind es rund 300 Millionen Euro im Ganzen im Jahr für die Spitzensportförderung in Deutschland. Darüber hatte sich ja der DOSB jetzt auch beschwert, dass in diesem Entwurf, über den wir sprechen, diese Fortschreibung dieser konkreten Förderung nicht steht. Warum?
Dem würde ich entgegenhalten, dass zum ersten Mal dort ein Anspruch steht auf eine Finanzierung, nämlich auf eine Finanzierung dieser Agentur und der nötigen Mittel. Und das ist das Äußerste dessen, was verfassungsrechtlich möglich ist.
Also es kann keine Zahl genannt werden?
Es ist immer noch der Haushaltsgesetzgeber und der Deutsche Bundestag, der das Recht hat, über die Mittel des kommenden Haushalts zu entscheiden. Und da ist im Übrigen auch derjenige, der das Gesetz am Ende verabschieden wird und der im parlamentarischen Verfahren sicher auch nochmal den einen oder anderen Änderungsvorschlag haben wird. Also insofern, der wird sich nicht binden lassen auf eine konkrete Summe pro Jahr. Im Übrigen müsste die auch jedes Mal wieder geändert werden in einem Gesetz. Auch das sozusagen juristisch sehr unklug, wenn man das Gesetz immer wieder anpassen muss, wenn man dann vielleicht mal 10 Millionen Euro mehr zur Verfügung stellen möchte.
Herr Röke, wenn wir jetzt noch mal kurz auf diesen Entwurf schauen und auf den Weg, den der jetzt nehmen kann, dann sticht ja so ein bisschen eine magische Grenze Ende des Jahres ins Auge, beziehungsweise der Jahreswechsel. Es ist ja kein Geheimnis, dass dann im kommenden Jahr die Wahlen wieder anstehen. Muss das Ganze eigentlich in diesem Jahr jetzt eher durchgepeitscht werden wegen Ende der Legislaturperiode? Hauptsache durchziehen als Hauptargument?
Nein, nein, überhaupt nicht. Wir haben sehr auskömmlich und sorgfältig geplant. Es wird ist Zeit für eine gründliche Debatte, es ist auch Zeit für eine gründliche Abwägung aller konstruktiven Argumente. Wir haben, wie ich das gesagt habe, ungefähr noch ein Jahr Zeit, bis das Gesetz dann vielleicht in Kraft treten könnte. Das ist ein guter Zeitplan, das ist ein auskömmlicher Zeitplan. Aber natürlich ist es so, dass es eine Umsetzung des Koalitionsvertrages ist. Die Koalition hat sich auf diese Sportagentur geeinigt, im Koalitionsvertrag noch unabhängige Instanz der Mittelvergabe genannt. Und natürlich ist es unser Auftrag als Regierung, eben auch diesen Koalitionsvertrag umzusetzen. Dafür haben wir aber auch noch ausreichend Zeit.
Trotzdem ist es ja so, dass es momentan mehrere Prozesse gibt, mehrere Projekte, die dem Sport zugeschrieben sind, gerade im Bundesinnenministerium, mit an dieser großen Reform des Spitzensports plus dieser Agentur hängt ja auch das Zentrum für Safe Sport. Das eine wird es so ohne das andere wie angedacht nicht geben. Auch da haben sich ja aus dem Dialogprozess einige etwas abgewendet. Müssen Sie sich das zuschreiben? Also läuft da irgendwas in der Kommunikation mit diesen vielen Gruppen, mit diesen Stakeholder-Prozessen und wie es alles heißt, läuft da irgendwas falsch?
Nein, ich glaube, da läuft sehr viel richtig. Dass es im deutschen Sport und in der vielfältigen deutschen Sportlandschaft immer sehr heftige Debatten gibt, ist, glaube ich, nicht neu und ist auch nicht erst seit dieser Legislaturperiode so. Ich will aber zu dem Zentrum Safe Sport eins sagen. Das ist mit Abstand das wichtigste Vorhaben, was wir in dieser Legislaturperiode haben. Denn eines ist völlig klar, wenn wir und der Sport insgesamt im Kampf gegen sexualisierte Gewalt nicht alles tun, was in unserer Macht steht, dann können wir uns alles andere an Reformprozessen sparen. Eltern und Kinder, die ihre Kinder in Deutschland in Sportvereine schicken, die müssen verdammt nochmal sicher sein, dass die dort nicht Opfer von sexualisierter Gewalt werden können. Das ist einfach unsere verdammte Pflicht, dort voranzukommen. Ich glaube, das sehen auch dort in diesem Prozess alle so, die daran beteiligt sind.
Das ist ja genau das Verwunderliche, was ich mich frage. Also dieses Ziel ist doch eigentlich allen klar und es gibt eigentlich Konsens über das Ziel an sich. Warum ist dieser Weg dahin dann doch so holprig?
Ja, und weil es diesen Konsens gibt, haben wir auch im vergangenen Jahr, im September dort mit allen Beteiligten, auch mit dem organisierten Sport, aber vor allem, und das ist mir persönlich auch ganz wichtig, auch mit den Betroffenen, die dort in dem Stakeholder-Prozess beteiligt sind, auch mit den Betroffenen haben wir eine Roadmap verabschiedet. Diese Roadmap arbeiten wir jetzt ab. Wir haben einen Aufbaustab für ein Zentrum Safe Sport gegründet und ich bin sehr optimistisch, dass wir um den Jahreswechsel das Zentrum Safe Sport auch eröffnen können. Und bitte lassen Sie mich auch darauf hinweisen, dass wir an dieser Stelle mit der Anlaufstelle Safe Sport, an die sich auch heute schon bitte das auch unbedingt weitersagen und im organisierten Sport weitertragen, in allen Vereinen an dieser Anlaufstelle Safe Sport in Berlin, auch in allen Internet, vor allen Internetangeboten zu finden. An dieser Anlaufstelle können sich heute schon Betroffene von sexualisierter Gewalt, die können sich dort melden und denen wird auch dort heute schon getroffen. Und diese Anlaufstelle konnten wir dankenswerterweise gemeinsam mit den Ländern bereits gründen. Insofern ist der Nukleus für ein Zentrum Safe Sport mit dieser Anlaufstelle auch bereits geschaffen.
Steffen Röke ist heute zu Gast, der Abteilungsleiter Sport im Bundesinnenministerium. Wir sprechen im Sportgespräch mit ihm auch über die große Vision, die aus dem BMI kommt für den deutschen Sport, für die Sportnation Deutschland. Und da gehört natürlich auch die breite Basis dazu. Da gehören Sportstätten dazu. Und das ist auch im Koalitionsvertrag so formuliert worden. Da steht, wir erarbeiten unter breiter Beteiligung einen Entwicklungsplan Sport und weiten die Offensive für Investitionen in Sportstätten von Kommunen und Vereinen unter Beachtung von Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Inklusion aus. Und wir berücksichtigen insbesondere Schwimmbäder stärker. So, jetzt steckt dieser Entwicklungsplan Sport gerade etwas fest. Wir haben es schon angesprochen. Herr Röke, Sie wollten Inhalte nach vorne stellen. Was ist da Ihre Vision für den Sport?
Also zunächst mal ist das ein wichtiger Prozess, der im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Wir sind davon überzeugt, dass Sport und Bewegung für uns als Gesellschaft eine riesige Bedeutung haben. Gerade in Zeiten wie diesen, wo sich Teile unserer Gesellschaft immer schwerer tun, miteinander in Kontakt zu kommen, wo der Zusammenhalt in Frage stellt, begegnen sich Menschen aber immer noch oft an einem Ort und das ist der Sportverein, das ist die Sporthalle, das ist das Schwimmbad, das ist der Sportplatz. Im Sport lernen Kinder und Jugendliche früh Werte, die für unsere Demokratie essentiell sind. Respekt, Vielfalt, Zusammenhalt, Teamplay etc. Und deswegen ist es unsere feste Überzeugung, dass wir alles dafür tun müssen, dass mehr Menschen in Deutschland in Bewegung und in Sport kommen und die Chance haben, sich sportlich zu betätigen. Und das ist eben das Ziel dieses Entwicklungsplan Sports, den wir gemeinsam erarbeiten wollen mit allen aus dem Sport, aber auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit der Wissenschaft und auch zum ersten Mal gemeinsam Bund, Länder und Kommunen.
Ja, und das Ganze sollte ja jetzt eigentlich auch beim zweiten Bewegungsgipfel unterschrieben, verabschiedet, wie auch immer, werden. Das Ganze steckt jetzt fest, auch nach langer Arbeit verschiedenster Arbeitsgruppen ist dieser Plan jetzt erstmal so zurückgenommen worden. Wie ist das da möglich?
Der Plan ist auf einem guten Weg. Wir haben.
Aber das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn er auf einem guten Weg ist. Er stand ja da und der Sport hat rebelliert dagegen. Ich habe mit mehreren Vertretern gesprochen und da ist nicht viel Gutes darüber gesagt worden, über das, was am Ende rausgekommen ist.
Also ich glaube, da würden wir den ungefähr 100 Vertreterinnen in den 5 Arbeitsgruppen aus dem organisierten Sport, aus der Wissenschaft und aus der Zivilgesellschaft Unrecht tun. Die haben sich nämlich, und Sie haben ja zu Recht gesagt, lassen Sie uns doch mal über Inhalte reden. Die haben sich nämlich wirklich sehr, sehr kluge Gedanken gemacht und sehr viel weiterführende Ideen dazu aufgeschrieben, wie man zum Beispiel erstens dazu beitragen kann, die Sichtbarkeit von Sport zu erhöhen. Zum Beispiel einen bundesweiten Tag des Sports einrichten. Oder zum Beispiel die Idee, freien Eintritt von Jugendlichen bei EMs und WMs in Deutschland zu ermöglichen. Ein ganz wichtiges Thema in diesem Feld ist die Förderung und die Stärkung des Ehrenamts. Ohne die Millionen Ehrenamtlichen vor Ort würde im deutschen Sport nichts gehen. Rein gar nichts. Und da ist es unsere Verantwortung, bürokratische Hemmnisse abzubauen, Freiwilligendienste zu stärken etc., die Honorierung zu erhöhen. Auch dazu wahnsinnig viele kluge Vorschläge aus den Arbeitsgruppen. Wie können wir die gesellschaftliche Kraft des Sports noch weiter stärken? Freude an Bewegung im Ganztag früh verankern.
Aber das ist doch gerade die Kritik, Herr Röke. Sorry, wenn ich Sie da kurz unterbreche. Ja. Aber die Kritik ist doch jetzt gerade, dass in diesem Konzept dann am Ende keine Verbindlichkeit, keine Verantwortung steht und immer der Hinweis auch so ein bisschen aus den Gesprächen kam auf Nichtfinanzierbarkeit. Müssen Sie sagen, da am Ende, dass Sie dazu unbedarft rangegangen sind?
Es wird Sie nicht wundern, dass ich da widerspreche. Also nochmal, der ganze Prozess ist auf einem guten Weg, weil diese ganzen Vorschläge zu den von mir genannten Themen, die essentiell dafür sind, wenn wir Sport in Deutschland voranbringen wollen, die ganzen klugen Vorschläge liegen auf dem Tisch. Das sind gut 70, 80 Seiten aus den Arbeitsgruppen. Und wenn Sie fragen, wie geht das jetzt weiter? Wie bekommt das eine Verbindlichkeit?
Hätte ich jetzt als nächstes gefragt.
Wie wird das jetzt so umgesetzt in politisches Handeln, ist die Antwort auch ganz klar. Wir werden jetzt, das haben wir bereits so klar angekündigt, unseren eigenen Entwicklungsplan des Bundes schreiben. Auch das ist passiert zum ersten Mal, nämlich dass ressortübergreifend ein Entwicklungsplan geschrieben wird, denn es ist ja keineswegs nur Aufgabe und Zuständigkeit eines Innen- und Sportministeriums, wenn es darum geht, für mehr Sport in Deutschland zu Bewegung zu sorgen. Selbstverständlich ist das auch eine Aufgabe zum Beispiel des Gesundheitsministeriums, die ja ihren eigenen Tisch, auch runden Tisch zur Gesundheit gemacht haben. Selbstverständlich, wenn wir über Sportstätten reden, ist das eine Frage des Bauministeriums. Wenn wir über Stärkung des Ehrenamtes reden, ist das eine Aufgabe des BMFSFJ. Wir werden all diese ressortübergreifenden Themen zum ersten Mal zusammen in ein Dokument fassen, werden das in den kommenden Monaten auf Ebene des Bundes dann vorstellen und konsentieren und werden dann den Prozess um einen finalen Entwicklungsplan Sport mit allen Beteiligten, also auch mit Bund, mit Ländern und organisiertem Sport, dann wieder aufnehmen und auf dieser Grundlage des Entwicklungsplans des Bundes dann die Gespräche weiterführen. Und auch da bin ich optimistisch, dass wir da was Gutes hinbekommen werden. Es ist es auf jeden Fall wert, den Versuch weiter zu unternehmen.
Ja, also das heißt, Sie müssen jetzt erstmal im Bund sozusagen klar bekommen, was Sie da ressortübergreifend wollen und dann gehen Sie wieder ins Gespräch mit dem Sport.
Wir wissen sehr klar, was wir wollen. Ich glaube nur, dass es auch ein gutes Zeichen ist, diese Ergebnisse der Arbeitsgruppen auf dem zweiten Bewegungsgipfel in den kommenden Tagen dann auch zu würdigen. Und nochmal, lassen Sie uns da wirklich auch über die Inhalte reden. Lassen Sie uns über die Chancen, die der Ganztag bietet, dafür früh Freude an Sport und Bewegung bei Kindern und Jugendlichen zu schaffen, reden.
Das kann ich total nachvollziehen, dass Sie das fordern. Und wir thematisieren das ja auch im Deutschlandfunk ständig. Ich habe jetzt gerade den Report der Kaufmännischen Krankenkasse im Hinterkopf, die jetzt gerade noch mal gesagt hat, Bewegungsmangel ist Ursache für dramatische Zunahme von motorischer Entwicklungsstörung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Umso wichtiger wäre ja für Sie der Sport als Partner in Sachen Konzeptionierung. Ich meine, die Personen, die da teilweise in Arbeitsgruppen sitzen, sind ja Menschen, die im Hauptamt teilweise schon seit Jahrzehnten sich mit diesen Themen beschäftigen und vielleicht auch den einen oder anderen klugen Gedanken dazu haben.
Absolut. Und deswegen haben wir sie jetzt auch alle zusammengebracht in diesen Arbeitsgruppen. Und deswegen sind die Vorschläge zum Beispiel, die gerade auch in dieser Arbeitsgruppe, die frühkindliche Bildung angeht, auch so wertvoll, weil wir fest davon überzeugt sind, dass gerade die Chancen, die da der Ganztag bietet, eben wirklich eine völlig neue Möglichkeit sind. Und ich bin extrem froh darüber, dass viele Vereine das in Deutschland schon erkannt haben.
Aber das ist doch schon sehr lange Thema.
Das ist schon sehr lange Thema. Ich kann Ihnen aber aus den Arbeitsgruppen sagen, dass die Arbeitsgruppenvertreterinnen und Vertreter völlig unabhängig davon, wann welcher Bewegungsgipfel der Bundesregierung stattfindet, mir vielfach zurückgespiegelt haben, Mensch, erstmalig dürfen wir hier so in dieser Zusammensetzung ressortübergreifend, ebenenübergreifend aus allen Branchen zusammenkommen. Und erstmals dürfen wir hier über dieses Thema so ganzheitlich und nachhaltig debattieren. Das hat es vorher in dieser Form noch nicht gegeben. Und die Arbeitsgruppen haben bereits beschlossen, dass sie unabhängig von unserem Prozess, den wir auf den Weg gebracht haben, auch weiter in diesem Prozess miteinander diskutieren wollen. Und schauen Sie sich die Vorschläge an, die wir auf dem Bewegungsgipfel ja präsentieren werden. Das ist wichtig für die politische Debatte in Deutschland. Und ich bin sehr dankbar für diese Ergebnisse aus diesen Arbeitsgruppen.
Trotzdem ist es ja dann so, dass jetzt die Vertreter aus den Landessportbünden, die eingeladen waren zu diesem zweiten Bewegungsgipfel, abgesagt haben. Der Bewegungsgipfel an sich war ja eine groß angekündigte Offensive, sportressortübergreifend mitzudenken, Gesundheit, Bildung etc. Der erste Gipfel mit Karl Lauterbach im Trainingsanzug, das hat bei vielen Vertretern des Sports für einigermaßen Begeisterung gesorgt. Jetzt schon der zweite Termin findet ohne die eingeladenen Vertretern der Landessportbünde statt, weil sie offensichtlich keinen Sinn darin sehen, bei den angekündigten Programmpunkten wie Auftaktfoto, Kurzstatements, moderierte Pressearbeit. Wie kann das sein?
Ja, also wir werden da nicht nur sozusagen nicht nur den Trainingsanzug von Karl Lauterbach bestaunen, sondern wir werden dort auch gemeinsam diese wirklich inhaltlichen und wichtigen Vorschläge dazu auch miteinander debattieren, wie wir auch den Breitensport in Deutschland zukunftsfähig aufstellen können, wie wir das Ehrenamt stärken können, wie wir die gesellschaftliche Kraft von Sport besser, noch mehr Wind unter die Segel bringen können. Die Landessportbünde sind dazu herzlich eingeladen und bleiben auch dazu herzlich eingeladen. Wir sind auch mit vielen Vertreterinnen und Vertretern der Landessportbünde weiter in einem sehr konstruktiven Austausch. Viele Ländervertreter sind dort auch vor Ort. Auch der DOSB ist vor Ort und zeigt ja auch damit, dass er sich weiter als Organisator Sport auch an diesem Prozess beteiligt. Das gilt auch für die deutsche Sportjugend. Auch mit vielen anderen Organisationen aus dem Sport sind wir im guten Kontakt. Insofern glaube ich, dass dieser Prozess zu einem guten Ende führt.
Herr Röke, dann zum Schluss noch die Frage an Sie. Wir haben jetzt über diese verschiedenen Prozesse gesprochen, auch als Grundlage für die Breite des Sports in Deutschland. Wenn die Grundlage im Sport gerade noch so ein bisschen unsicher ist, kann dann überhaupt noch der Gedanke an eine zeitnahe Olympiabewerbung Deutschlands, kann da überhaupt noch drüber nachgedacht werden, gerade so konkret?
Ja, also ich glaube, dass die Grundlage jetzt gar nicht so kritisch ist im deutschen Sport. Ich glaube, dass wir natürlich, das sieht man bei diesen Reformen, immer den Anspruch haben müssen, es noch besser zu machen. Und darum geht es uns ja auch. Sie wissen, dass wir fast 28 Millionen Mitglieder in den deutschen Sportvereinen haben. Das sind Zahlen auf Rekordniveau. Darüber können wir uns sehr freuen, weil das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland ein unfassbar wichtiger Wert ist und die Vereine in Deutschland eine unfassbar großartige Aufgabe übernehmen. Wir haben auch ganz, ganz tolle und großartige Spitzensportlerinnen in Deutschland. Die werden auch die ein oder andere Medaille in Paris sowohl bei den Olympischen als auch bei den Paralympischen Spielen gewinnen. Wir durften uns über so großartige Ereignisse wie die Handball-WM in Deutschland schon freuen oder den Basketball-WM-Titel der Männer. Also ich sehe da gar nicht so schwarz. Und demzufolge, und das ist jetzt natürlich die logische Konsequenz, Sie wissen, dass die Bundesregierung die Ideen für eine deutsche Olympia- und Paralympia-Bewerbung vehement unterstützt. Das steht nicht nur im Koalitionsvertrag, das hat auch die Sportministerin auf der Mitgliederversammlung des DOSB im Dezember noch einmal bekräftigt. Und wir sind dort mit dem NOK, das ist ja das Nationale Organisationskomitee in Deutschland, ist der DOSB, der für diese Bewerbung verantwortlich ist, im sehr guten Austausch. Und natürlich ist es so, wenn wir auch über Sichtbarkeit von Sport oder die gesellschaftliche Kraft von Sport, über die Verankerung von Sport reden, dass eine deutsche Olympia-Bewerbung, dass eine deutsche Paralympia-Bewerbung natürlich auch insofern nochmal ein Quantensprung wäre.
Das war das Sportgespräch. Heute mit dem Abteilungsleiter Sport im Bundesinnenministerium, Steffen Röke. danke Ihnen fürs Mitmachen. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.